Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es sind bestimmt einige da, die mich nicht kennen. Einige kennen mich, aber für einige bin ich auch ein fremdes Gesicht. Mein Name ist Angelika Heinen. Ich komme aus Bonn und ich war knapp 10 Jahre hier in der Gemeinde, von 2008 bis 2018. Und ich freue mich immer total, wenn ich nochmal hier sein darf und einfach hier auch Gottesdienst miterleben und sogar auch mitgestalten darf. Und ich muss schon sagen, es fühlt sich noch ein bisschen an wie meine Gemeinde. Also ich habe inzwischen eine tolle neue Gemeinde, aber ihr seid irgendwie auch noch meine Gemeinde. Es ist noch sehr vertraut. Auch wenn ich, als ich reingekommen bin, erstmal gar nichts erkannt habe. Also das ist Wahnsinn, was sich hier getan hat in den letzten Monaten und Jahren. Es ist unglaublich, was da vorne im Foyer passiert ist. Und auch von außen hat sich ganz, ganz viel verändert. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ja, es ist doch noch irgendwie sehr vertraut und es ist noch ein Stück auch meine Gemeinde. Und das kommt vor allem daher, weil eben Christusgemeinde nicht irgendein Haus in der Talstraße in Nagold ist, sondern Christusgemeinde, das seid ihr. Und das sind die Menschen, mit denen ich hier ich würde sagen, 10 Jahre sind schon viele Jahre, darf man schon so sagen. Vieles haben wir zusammen erlebt und gestaltet und vorangebracht und gestruggelt und gefeiert und alles. Und das verbindet mich noch sehr mit euch. Ja, und Gemeinde sind eben Menschen, ne? Und das ist nicht dieses Haus hier, was jetzt ein tolles neues Äußeres oder eine tolle neue Gestaltung bekommt, sondern das sind die Menschen. Und Gemeinde Jesu, das sind Menschen. Das sind die Menschen, die mit Christus unterwegs sind. Ob ihr jetzt heute Morgen hier sitzt, ob ihr zu Hause an den Bildschirmen sitzt oder auch, ob ihr zu Hause seid und noch in Ruhe frühstückt, vielleicht sogar ausschlaft oder ob ihr fröhlich vor euch hinquakt. und auch die, die jetzt arbeiten müssen, in der Bäckerei, in der Gastronomie, im Krankenhaus, im Altenheim, wo auch immer. Wenn du zu Christus gehörst, dann bist du Teil von Gemeinde Jesu. Wenn ihr euch jetzt fragt, was schwätzt die dann so lang, machet die das so im Rheinland, dann, ich bin schon mittendrin im Thema. Ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, aber ich bin schon voll eingestiegen. Mein Thema ist Gemeinde. Ich habe mich seit einiger Zeit jetzt mehr damit beschäftigt, gar nicht so aktiv, aber es wurde in mir angeregt, mir Gedanken zu machen, was ist Gemeinde, wie funktioniert Gemeinde? Und um das zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe gesagt, ich komme aus Bonn und wer die Landkarte so ein bisschen vor Augen hat, der weiß, Bonn ist nicht weit weg von Köln und Bonn ist auch nicht weit weg von Bad Neuenahr-Ahrweiler, das Erftal, Swisttal, Heimatsheim und so weiter, Erftstadt, Blessem, Euskirchen, sicherlich Ortsnamen, die euch bekannt sind aus den letzten Monaten, aus den Medien. Die Gebiete, wo die Flut ganz, ganz heftig gewütet hat und eine große Katastrophe angerichtet hat. Und das war quasi, kann man schon sagen, vor meiner Haustür. Und ich kenne auch Menschen, die persönlich betroffen waren und betroffen sind, denn das Leben ist noch alles andere als normal dort wieder. Ist noch ganz viel Leid und ganz viel Zerstörung und eben unmittelbar in meiner Umgebung. 2 Tage, nachdem dieses Unwetter passiert war und die Folgen langsam sichtbar wurden, hat der Pastor von unserer Gemeinde über einen Messenger-Dienst eine Gruppe eingerichtet, wo sich Helfende und Hilfesuchende zusammenfinden sollten. Also wo Nachrichten geschickt wurden, wer weiß was, wer Hilfe braucht und wer kann was tun. Und nachdem diese Gruppe eingerichtet war und ich mich angemeldet hatte, stand mein Handy nicht mehr still. Also es ging im Sekundentakt, haben erstmal Leute sich angemeldet, wollten dabei sein und dann kam wirklich ständig, wirklich im Sekundentakt irgendwelche Mitteilungen. Wir hatten innerhalb von 3 Tagen 600 Mitglieder in dieser Gruppe. Das ging weit, weit über unsere Gemeinde oder über unser Gebiet hinaus. Da waren auch Leute aus Bayern dabei, aus Baden-Württemberg, von überall. Also das, was ein soziales Netzwerk zu bieten hat, das wurde da echt richtig genutzt und innerhalb von kurzer Zeit war da ein ganzer Trupp zusammen. Und ich gebe euch einfach mal so einen Eindruck, was in diesen Nachrichten ja, gechattet wurde oder mitgeteilt wurde. Genau, also mein Handy lag auf dem Schreibtisch und alle 2 Sekunden ding, ding, ding ging es da los. Hier wird Hilfe benötigt. Es müssen Möbel raus, es werden Eimer, Abzieher und einen Generator für den Hochdruckreiniger gebraucht, weil es keinen Strom gibt. Fahre mit meinem Bruder um 14 Uhr dahin. Wir haben zwar keine Werkzeuge, aber einen breiten Rücken. Ich kann morgen nicht groß helfen, würde aber gerne meinen Generator zur Verfügung stellen. Wird irgendwo Strom benötigt? Ich habe einen Eintopf für 40 Personen zum Verteilen. Wo ist Bedarf? Wir haben eine Unterkunft zur Verfügung. 50 Quadratmeter für eine Familie mit bis zu 2 Kindern. Bitte meldet euch bei mir. Köche gesucht. In der Jungholzhalle sind derzeit aktuell 60 Helfer untergebracht, die sich heute Abend über ein warmes Abendessen freuen würden. Wenn du da helfen kannst, freue ich mich über einen Anruf. Und 20 Minuten später, danke, ist erledigt, haben schon Leute gefunden. Ich kann gerne Wäsche abholen und waschen. Wenn jemand momentan keine Zeit oder keinen Platz für seine Tiere hat, könnt ihr die gerne für ein paar Tage zu uns bringen. Wir könnten 4 Pferde auf unserer Wiese unterbringen. Ich bin Krankenschwester. Weiß jemand, wo welche gebraucht werden? Darf mich gerne anschreiben. Wir sind 8 Männer mit Hebegeräten und Kettensägen. Würden gern mit aufräumen. Habt ihr Infos, wo Hilfe gebraucht wird? Hi, ich bin Tagesmutter. Sollte jemand Betreuung für seine Kinder brauchen, schreibt mir gerne. Kann 2 Wochen helfen. Hallo zusammen, wer ist denn hier der Admin? Kann ich vielleicht dabei helfen, die Anfragen und Angebote in einer Übersicht zu sammeln und diese nochmal zu posten, oder ist das unnötig? Allen viel Kraft. Das sind jetzt nur ein paar Auszüge. So ging das also am laufenden Band über Tage. Und ihr habt das ja sicher auch mitbekommen, dass die Hilfsbereitschaft insgesamt so überwältigend war, dass das schon wieder zum neuen Chaos geführt hat. Also dass irgendwann die Ordnungskräfte eingreifen mussten und die Helfer zurückhalten mussten, weil es ja unkoordiniert und zu viel wurde. Mich hat das unglaublich berührt in all dem, was ja in all dieser großen Katastrophe, in all diesem Elend und dieser Unfassbarkeit, wenn man die Bilder gesehen hat oder auch wenn man vor Ort war, war ich total berührt und begeistert davon, in welcher Kreativität und in welcher Vielfalt sich Menschen eingebracht haben. Also der eine hat einen Generator, hat aber keine Zeit, der andere hat Zeit, aber kein Auto, der dritte hat ein Auto und einen Topf Suppe, kann aber nicht weg, und der vierte sagt, okay, ich nehme die Suppe und ich bringe noch 5 Leute mit, die haben breite Schultern und können einfach anpacken. Also jeder hat irgendwie seinen Platz gefunden und hat erkannt, ja, bis hin zu, ich habe eine Wiese, da könnt ihr mir Pferde bringen, die gerade keinen Stall mehr haben oder keine Unterkunft. Das hat mich absolut wirklich begeistert, zu sehen, wie jeder seinen, ja, seinen Teil in dem Ganzen gefunden hat und seine Idee hatte, was er oder sie geben kann. Und ich habe immer wieder gedacht, ich glaube, das ist ziemlich genau das, was Paulus meint, wenn er von dem Leib und den Gliedern spricht. Ich möchte gerne aus dem 1. Korintherbrief vorlesen, Kapitel 12, die Verse 12 bis 22. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Und weiter ab Vers 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Soweit mal. Der Text ist sicher kein Text, den ihr noch nie gelesen oder gehört habt, der jetzt total neu ist. Ich habe ihn selber schon oft gelesen, oft gehört und ich habe ihn aber noch nie so greifbar empfunden oder so in so einer praktischen Anwendung sozusagen, wie jetzt im Zusammenhang mit dieser Flutgeschichte. Das war noch nie so lebendig für mich. Und wenn diese Katastrophe irgendeine Lerneinheit für uns hatte, dann glaube ich die, wir brauchen einander. Was nützt ein Hochdruckreiniger, wenn man keinen Stromgenerator hat? Und was nützt ein Generator, wenn es keinen gibt, der ihn zu dem Einsatzort bringt? Wie lange können Helfer Schlamm schippen, eimerweise aus die Keller leer machen, wenn nicht zwischendurch jemand kommt, der was zu essen und zu trinken bringt? Und die Leute, die das Essen verteilen, was wären die ohne die, die im Hintergrund Brötchen schmieren, Kuchen backen und Suppe kochen? Apropos, ich bräuchte mal einen Schluck Wasser, Wibke. Du dürftest mir gerne meine Flasche bringen. Mein Hals ist ganz trocken. Dankeschön. Ja, ich bin immer wieder begeistert und berührt davon, dass wir einander ergänzen dürfen und dass wir keine Einzelkämpfer sind. Wir sind Beziehungswesen. Wir sind darauf angelegt, einander zu brauchen und zu ergänzen, weil wir immer im anderen etwas finden, was uns selber fehlt. Oder weil wir selber etwas haben, was der andere von uns braucht. Ich erinnere mich, dass in der Predigtreihe Grundbegriffe des Glaubens von Jochen Hasenburger, dass er da über Glaube als Beziehung gesprochen hat und dass er da auch den Unterschied aufgezeigt hat zwischen einer Wir-Beziehung und einer Dich-Ich-und-Du-Beziehung. Ich glaube, vor ein paar Wochen hat er es auch noch mal kurz erwähnt in der Predigt. Ein Wir ist sehr viel mehr als ich und du. Wer da gerne noch mal einsteigen will, darf bestimmt gerne den Jochen nachher ansprechen und auf seiner Homepage noch mal die Predigt nachhören. Mich hat es wirklich beschäftigt oder immer wieder habe ich gemerkt, wie wahr das ist. Und ich muss ehrlich sagen, die Idee dahinter ist jetzt nicht originär von Jochen. Also es gab schon Aristoteles 400 Jahre vor Christus, der gesagt hat, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Klingt technisch oder vielleicht ein bisschen abstrakt, meint aber eigentlich genau das. Wir sind mehr als ich und du und du und du und du und du. Und viele von uns kennen, glaube ich, diesen, ich sag mal, Zauber von Wir-Erfahrungen oder Wir-Beziehungen, dieses Besondere. Wer mal in einer Fußballmannschaft gespielt hat, der weiß, eine Mannschaft ist mehr als eine Truppe von Einzelspielern. Wer mal im Chor gesungen hat, der weiß, ein Chor ist sehr viel mehr als 50 Solisten. Ich habe selber früher lange im Chor gesungen, in meiner Schulzeit und darüber hinaus. Und ja, es gab Momente, da weiß ich noch ganz genau, wie mir ein schöner, kalter Schauer über den Rücken lief, wo ich echt Gänsehaut hatte. Und diese Gänsehaut ist nur durch dieses Wir entstanden, durch diesen gemeinsamen Klang. Ehrlicherweise, in diesem Chor war, glaube ich, keiner, der jetzt die Stimme mit dem besonderen Wow-Effekt hatte. Da war kein großer Solist dabei, kein großer Sänger. Ich selber, ja, ich habe die Töne getroffen, insofern habe ich nicht weiter gestört, aber ansonsten war da auch nicht viel zu holen. Also, und das kann ich, glaube ich, ich hoffe, es hört jetzt keiner zu von damals, kann ich, glaube ich, für uns alle so sagen, wir waren keine brillanten Sänger. Aber wenn wir zusammen diese Stücke gesungen haben, und es waren anspruchsvolle, große Stücke, dann, wow, dann ist was ganz Besonderes entstanden. Und ich habe es geliebt, Teil von diesem großen Ganzen zu sein. Eben mich selber mit meiner unauffälligen, braven, unspektakulären Stimme da irgendwie einzuordnen in das große Ganze und dann zu merken, was entsteht, wenn eben jeder das für sich auch tut und jeder sich einbringt. Das ist nur entstanden, weil jeder auch den Mut hatte zu sagen, okay, ich selber bin nicht besonders groß, nicht besonders spektakulär in dem, was ich kann, aber ich stelle mich zur Verfügung und ich gebe mich in dieses Wir rein, in dieses Ganze, lass mich ein auf die Gemeinschaft, auf das Wir. Und ja, dadurch ist was Großes entstanden. Wenn jetzt jeder gesagt hätte, ja, also mich braucht es da nicht, ich bin ja irgendwie unwichtig oder ja, was kann ich schon, da ist ein bisschen la la la, da hätten viele tolle Konzerte nicht stattgefunden. Also das gab es nur auch durch diesen Schritt, den jeder für sich gegangen ist und sich eingelassen hat. Jetzt gebe ich zu, es ist nicht unbedingt jeder berufen, Teil eines Chors zu sein. Das möchte ich heute Morgen gar nicht sagen. Aber ich glaube schon, es ist jeder berufen, Teil einer Gemeinschaft zu sein und das große Ganze mitzugestalten. Und dabei sollten wir nicht geringschätzen, was wir sind und was wir haben, was wir mitbringen. Vielleicht, wenn du so ein bisschen gestrickt bist wie ich, dann vergleichst du dich gerne. Und vielleicht fällt der Vergleich auch manchmal eher so aus, dass du dich für weniger wichtig hältst oder weniger begabt oder weniger bedeutsam, weniger besonders. Dann vergiss diesen Gedanken. Paulus sagt, nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Wie absurd wäre das, wenn die Linse im Auge sagen würde, ich bin ja nur so ein kleiner Teil von so einem kleinen Organ. Ich bin unwichtig, ich bin auch noch austauschbar. Ja, aber wenn diese kleine Linse in diesem kleinen Organ trüb ist, ist der Mensch blind und hat keine Lebensqualität mehr. Und wenn wir jetzt hier Pfleger und Ärzte nach vorne holen würden, die könnten sofort erzählen und Beispiele geben, wie wichtig minimale kleine Teile am Körper sind, die vielleicht, wenn sie sprechen können, sagen würden, ja, wer bin ich denn schon? Das Gehirn ist wichtig, das Herz ist wichtig, aber ich hier, Nebennierenrinde, pff. Ja, aber wehe, sie funktioniert nicht, dann kriegen wir Probleme und dann leidet der ganze Körper. Also glaub nicht, dass das, was du zu geben hast, unwichtig ist oder wertlos oder zu banal oder zu, ja, zu wenig bedeutsam. Okay, ich glaube schon, ich würde schon sagen, du bist nicht gut genug, um alleine die Welt zu retten. Aber das ist auch nicht deine Berufung. Wir sind nicht dazu geschaffen, um alleine die Welt zu retten, sondern wir sind dazu geschaffen und berufen, in Beziehung zu leben. Miteinander in Beziehung und mit Gott in Beziehung, in einer großen Gemeinschaft untereinander mit ihm. Wir sind dazu geschaffen, Liebe unters Volk zu bringen. Und zwar nicht alleine, sondern in Gemeinschaft mit Geschwistern, wo wir uns gegenseitig ergänzen, wo einer den anderen braucht, wo einer den anderen beschenkt, wo einer dem anderen hilft und wo du auch Menschen beschenken darfst. Der Text, den ich gelesen habe von 1. Korinther 12, wenn man den weiterliest, dann geht es da um die Geistesgaben. Und meistens wird, glaube ich, auch im Zusammenhang mit dem Text dann über die Gaben gepredigt und wird so aufgeführt, welche Gaben es gibt. Und nicht selten wird dann auch dazu eingeladen, zu gucken, was denn jetzt jeder Einzelne für eine Gabe mitbringt, wo er sich da sieht. Und ich kenne Menschen, die schrecken da so ein bisschen zurück, weil Gabe so ein riesiges Wort ist und weil sich das so, boah, so bedeutungsschwer anhört. Die haben vielleicht keinen Mut zu sagen, also meine Gabe ist das und das und das und deswegen möchte ich jetzt gerne diese Rolle hier einnehmen. Wenn das bei dir so ist, dann löst dich von diesem Riesenkonzept Gabe. Dann schau einfach mal hin, wie du bist, wer du bist und was du, so wie du bist, zu geben hast. Such nicht nach der lebensverändernden Berufung. Berufung ist auch so ein großes Wort, was einen erschlagen kann. Sondern frag dich, was ist mir wichtig? Was mag ich? Was fällt mir leicht? Womit habe ich schon anderen Menschen eine Freude gemacht? Was schätzen andere an mir, ohne dass ich mich besonders anstrenge? Das haben wir manchmal gar nicht so auf dem Schirm, wie wir anderen Menschen Freude machen oder anderen Gutes tun, ohne dass wir das irgendwie so erleben, als ich tue jetzt etwas Gutes, sondern ich bin, wie ich bin, und dann empfindet der andere das irgendwie als gut oder als schön oder als wertvoll. Schau mal hin, wo das bei dir so der Fall sein könnte. Und da kommen wir wieder zu den Fluthelfern, die auch nicht besonders gefragt haben, was ist jetzt mein Auftrag, was ist meine Berufung, was ist meine Gabe, sondern da hat sich jeder so zur Verfügung gestellt, wie er ist. Die Mutter von drei Kindern, die konnte nicht vor Ort sein und eimerweise den Schlamm rausschippen. Aber der war es ein leichtes, mit ihren Kindern zusammen Kuchen zu backen. Und der breitschultrige Handwerker, für den wäre es vielleicht ein Graus gewesen, Kaffee zu verteilen und Seelsorgegespräche zu führen. Aber der hat Wände eingehauen und Schutt rausgetragen und Trümmer beseitigt. Also frag dich doch, ja, was ist dein Teil? Was ist das, was dir leicht fällt, was du gerne hast, was du gerne gibst? Oder auch anders gefragt, wenn Gottes Plan mit dieser Welt ein Puzzle ist, wo ist dein Teil? Oder wo ist dein Platz? Ich habe mal ein besonderes Puzzle hier mitgebracht. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Diese Lampe ist mehr als eine IKEA-Lampe und ein Haufen Glasscherben. Ich möchte jetzt heute Morgen nicht in die Richtung gehen, irgendwie zu appellieren, jetzt aber Ärmel hoch, also keine Müdigkeit vorschützen, los, am Ende liegt da hinten eine Liste und jeder trägt sich ein, was er nächste Woche hier tut. Ich möchte auch kein schlechtes Gewissen haben oder zu irgendetwas auffordern. Wer mich kennt, der weiß hoffentlich, dass mir das ziemlich fern liegt. Aber ich möchte euch allen gerne Lust machen, euch als Teil von etwas Größerem zu sehen und als Teil des Ganzen zu sehen und eben so in dieser Lampe auch zu schauen, wo es, ja, egal wie groß oder klein oder zersplittert oder eckig ich mich fühle, wo ist mein Platz? Und ich finde es gerade wichtig, oder mir ist es gerade deshalb ein Anliegen, weil wir in dieser Zeit jetzt von Pandemie ja doch gezwungen waren, uns voneinander zurückzuziehen. Ne? Wir wurden in die Isolation gezwungen, in den Rückzug, mussten davon ausgehen, dass der andere potenziell gefährlich für uns ist. Da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen. Ich sag mal, ich musste mich dran gewöhnen, keine Hand mehr zu schütteln und immer im Zweifelsfall dieses bitte Abstand und ich glaube, ich darf dich besser nicht treffen und so weiter. Ich habe so den Eindruck, manch einer hat sich ein bisschen zu sehr daran gewöhnt. Und das macht mich auch betroffen, wenn ich so Menschen auch sagen höre, ach, also das mit dem Lockdown, das hat mir eigentlich ziemlich gut getan. Ich habe so gemerkt, ich brauche eigentlich gar keine Kontakte. Das ist auch so entspannt, einfach mal nirgendwo hingehen zu müssen. Ich muss keinen Geburtstag feiern. Ich muss nirgendwo hingehen, wo ich nicht hin will. Ich muss keine Leute einladen. Ach, herrlich. Ich kann einfach nur zu Hause sein, ohne schlechtes Gewissen. Ja, und wenn es was zu besprechen gibt, kann man ja telefonieren. Also ich kenne nicht wenige Menschen, die so jetzt diese Zeit erlebt haben oder auch noch erleben. Und mich macht das betroffen, weil ich glaube, da geht ganz viel verloren, wo wir uns bewusst machen müssen, wie wertvoll das ist, an echter Begegnung und echter Herzlichkeit, Verbundenheit, die wir halt nicht am Telefon erleben und auch nicht per Online-Videokonferenz, sondern die so, ja, im Live, in der Live-Gemeinschaft stattfindet. Ich hoffe sehr, dass wir uns da wieder umgewöhnen, dass wir irgendwann wieder merken, was uns fehlt und dass wir wieder von Herzen gerne irgendwann, wenn es uns wieder möglich ist, mit 20 Leuten zusammen im Wohnzimmer sitzen und singen, essen, trinken, feiern und uns da einander freuen können. Und bei all dem, was jetzt auch diese Pandemie an Verwirrung mitbringt und Konfliktpotenzial und Uneinigkeit über Lockdown, über Masken, über die Impfung, über alle Fragen der Politik, über die man irgendwie trefflich streiten kann, bei all dem, was da irgendwie auch dazu neigt, uns auseinanderzubringen, möchte ich uns alle echt ermutigen, auf das große Ganze zu gucken und zu gucken, was ist, hey, wofür sind wir da? Was haben wir als Gemeinde Jesu, als Volk Gottes, als Kinder Gottes, was ist unser Auftrag in dieser Welt und wo ist unser Platz in diesem großen Ganzen? In der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 14, da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Ist euch das mal aufgefallen, dass es heißt, ihr seid das Licht der Welt? Er sagt nicht, ihr seid die Lichter, das Licht. So ein, wie ich vom Anfang die Beispiele gebracht habe, die Mannschaft, das Team, der Chor, das ist ein Begriff für eine Einheit, für eine Gemeinschaft. Und ich bin überzeugt, dass wenn Jesus das so sagt, dass das kein Zufall ist, sondern dass er uns eben als Gemeinschaft und als wir ansprechen will. Ihr seid das Licht für die Welt. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jetzt könnte man ja fragen, ja, Jesus, musst du dich entscheiden. Also wer ist jetzt Licht? Wir oder du? Und ich glaube, Jesus würde grinsen und würde sagen, wir. Weil wir eben nicht nur zu einer Gemeinschaft untereinander berufen sind, zu einem Wir als Kinder Gottes oder als Gemeinde, sondern zu einer Wir-Gemeinschaft mit Gott selbst. Und da möchte ich wirklich nochmal auf Jochens Predigt hinweisen, weil die wirklich das echt gut entfaltet. Und ja, das ist ja schon Jahre her, aber ich habe sie immer noch im Kopf. Wirklich ein wichtiger Gedanke. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann sind wir Licht nicht, weil wir alle so große Leuchten sind, weil wir alle so helle sind, sondern weil Christus unser Licht ist. Wenn wir leuchten, dann weil Christus in uns leuchtet. Also frag dich nicht, das ist ein ganz schön hoher Anspruch. Also ich soll jetzt hier in dieser dunklen Welt irgendwie Licht sein, wie soll ich das denn hinkriegen? Okay, was habe ich für Skills, wie kann ich mich dafür anstrengen? Wie schaffe ich das? Wenn du dich das fragst, dann halt nochmal an und guck mal, an welcher Stelle du falsch abgebogen bist, weil das ist eine Sackgasse, in die du da fährst. Wir sind Licht, weil Christus unser Licht ist und weil er in uns lebt und leuchtet. Abgesehen davon sagt ja auch Jesus nicht als Aufforderung, seid das Licht der Welt. Befehlsform, Imperativ, los geht's, seid Licht. Sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das ist eine Zusage, das ist eine Aussage, eine Feststellung. Und ich glaube, wenn wir mit Gott und miteinander im Gespräch sind, wenn wir uns gemeinsam auf ihn ausrichten, dann leuchten wir da, wo wir sind. Und dann ist es nicht nötig, dass wir uns dafür besonders stark und besonders groß und besonders fähig fühlen und besonders helle, sondern es ist nötig, dass wir uns zur Verfügung stellen, so wie wir sind, mit dem, wie Gott uns geschaffen hat, und dass wir zulassen, dass er in uns lebendig ist und leuchtet. Eine meiner Lieblingsbibelstellen steht im 2. Korintherbrief, Vers 4, die Verse 6 und 7, die möchte ich so zum Schluss noch vorlesen. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ich finde das so ein tolles Bild mit diesem zerbrechlichen Gefäß. Und auch wenn das hier jetzt kein zerbrechliches Gefäß ist, aber man sieht schon, ja, dass da Das könnte schon zerbrechlich sein. Also hinschmeißen möchte ich es jetzt nicht, um es auszuprobieren. Aber es spiegelt ja schon so ein bisschen Zerbrechlichkeit wieder durch diese Glasscherben. Und es leuchtet etwas in diesem Ganzen. Ja? Und ich finde das einfach ein schönes Bild, so zu sehen, dass in dem Wir leuchtet etwas und das lässt das Wir leuchten sozusagen. An dem ersten Wochenende, nachdem diese Flut die Gebiete überschwemmt hatte, mittwochs war das passiert, an dem Wochenende war ich dann auch mit ein paar Helfern in Ahrweiler. Da war noch nichts koordiniert, wir sind also einfach mit Eimern, Schaufeln und Geräten durch die Straßen gezogen und haben gefragt, können wir helfen, was können wir machen? Und haben dann bei einer Familie eben den Keller vom Schlamm befreit und haben einerseits viel geschafft, das hat auch unser Rücken irgendwann zurückgemeldet, dass das jetzt ganz ordentlich was war, aber gefühlt war es Sisyphus-Arbeit. Und ich war so hin und her gerissen zwischen dem Gefühl, boah, super, was wir geschafft haben und gleichzeitig, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist bei dieser einen Familie jetzt der Keller, da gibt es aber noch 100 Häuser in dieser Straße und da gibt es noch 100 Straßen in dem ganzen Gebiet und dann gibt es auch noch zig verschiedene Gebiete. Also das ist doch gar nichts. Und ich habe dann zum Schluss, als wir uns verabschiedet haben von dieser Familie, habe ich dem Familienvater nur gewünscht, er möge seinen Mut nicht sinken lassen in diesem ganzen Chaos und in diesem Leid. Und er hat mich dann angeguckt und hat gesagt, alleine, dass ihr heute hier wart, das hilft mir schon, meinen Mut nicht sinken zu lassen. Wow, und das hat mich echt berührt, weil, und ich finde, das bringt es so auf den Punkt, dass ihr hier wart, hat uns geholfen, ne? Oder hat mir hier geholfen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, wir dürfen Licht sein. Licht sein, also da, wo wir sind, Segen sein. Die Dunkelheit ein bisschen heller machen. Und diese Welt ist leider ziemlich dunkel. Also möchte ich dir auch Mut machen, das für dich anzunehmen und deinen Platz einzunehmen. Auch mutig einen Schritt vielleicht rauszugehen. Und und zu sagen, Herr, ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin total unvollkommen, unfertig und denke manchmal nicht besonders groß von mir, aber ich weiß, dass du groß bist und wenn du in mir lebst, dann darf ich Segen sein. Und dann darf ich Menschen helfen, wieder Mut zu fassen, zuversichtlich zu werden. Ich darf helfen, ich darf Menschen lieben, ich darf zeigen, was du für ein großer, guter Gott bist. Und ich glaube, das ist das, wofür wir, jeder Einzelne und wir als Gemeinschaft berufen sind. Nicht als Einzelkämpfer, nicht als Solisten, nicht als individuelle Superhelden, sondern als wir mit Christus in uns. Ich sehe was, was du nicht siehst und du hast was, was ich nicht habe. Und deswegen lass uns ein großes, lebendiges Ganzes sein. Und damit meine ich jetzt wirklich euch, auch ihr, die ihr zu Hause zuschaut. Ich rede jetzt gar nicht so von Christusgemeinde, was die Christusgemeinde als Ganzes, sondern wirklich so wir als Gotteskinder auf dieser Welt. Ich glaube, wir haben in allem Chaos, in allem Elend auch echt eine große Chance, Dinge zu bewegen und zu verändern, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und lass uns das gemeinsam tun mit Christus als Licht in uns. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dir danken, dass du jemand bist, der Gemeinschaft stiftet. Dass du jemand bist, der Menschen zusammenbringt, die sich vielleicht so nie begegnen würden, die sich vielleicht auch menschlich gar nicht besonders gut verstehen würden. Aber du bist unser Mittelpunkt, du bist unser Zentrum. Nicht nur in der Ortsgemeinde, sondern über alle Gemeinden hinweg und über alle Nationen hinweg. Und ich danke dir, dass du das Licht der Welt bist. Ich danke dir, dass da, wo du bist, die Welt ein Stück heller wird, dass Menschen da von dir Mut und Hoffnung bekommen, Liebe erfahren und Kraft bekommen, weiterzugehen. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du uns gebrauchst und dass du jedem von uns, jedem Einzelnen und uns gemeinsam Mut schenkst, hinzuschauen, wo unser Platz ist in deinem großen Ganzen, wo wir Teil deines Leibes sein dürfen und uns auch unserer Rolle da bewusst sein dürfen. Hilf uns, dass wir ja, dir immer wieder Raum geben, dass wir dir Platz machen für dein Licht, dass du durch uns leuchten darfst. Und schenk uns auch Freude daran, auch einander zu sehen, einander zu stärken, zu ermutigen. Und trotz Pandemie und trotz Rückzug und allen ja, Katastrophen und was alles auf der Welt passiert und was uns alles den Mut nehmen möchte, hilf uns, dein Licht in uns zu tragen und mit dir die Welt ein Stück heller zu machen. Danke dafür. Amen.